Und jetzt darf ich aus Sicht der Apothekerin noch auf vielleicht andere Nebenwirkungen der NSAR eingehen, nicht nur im Gastrointestinaltrakt, und auch ein bisschen zu schauen, ob es hier durch Kombinationen mit anderen Arzneimitteln eine Verstärkung gibt hinsichtlich dieser Nebenwirkungen. Das haben Sie schon gesehen beim Herrn Oberarzt Dr. Schmidt. Es deckt sich hier mit den Daten. Wir haben also hier eine massiv zunehmende Zahl der Aufnahmen ins Spital, iatrogen verursacht durch Arzneimittel, und hier führend die Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika. Auch der Grund: nicht in Amerika gibt es OTC-Präparate in NSAR-Form, sondern sehr wohl auch in Österreich. Sie kriegen Ibuprofen-Präparate ohne Rezept in der Apotheke. Es ist ganz, ganz wichtig, immer nachzufragen, was nimmt mein Patient noch. Ich habe das selber kennengelernt, da ich in der Ordination auch mitarbeite, in einer Ordination einer Kardiologin, und hier wir den Medikationscheck anbieten und einfach sehen, wenn man dahinter fragt, was die Patienten hier noch von Nachbarn bzw. aus dem Internet, von lieben Freunden hier ganz verschiedene NSAR oft auch gleichzeitig einnehmen. Also die erkennen natürlich nicht, dass ein Deflamat, ein Voltaren, ein Ibuprofen ganz genau die gleiche Gruppe sind, sie keinen zusätzlichen Effekt, aber eine wesentliche Verstärkung im Bereich der Nebenwirkungen haben. Warum sind die NSAR so beliebt? Ja, weil sie wirken. Wenn Sie nicht steroidale Antirheumatika nehmen, dann wirken die schmerzstillend. Sie wirken über verschiedene Mechanismen, über die Hemmung der Prostaglandin-Biosynthese wirken sie entzündungshemmend. Sie machen aber also hier, Sie das sehen hier, das Ganze in unterschiedlicher Art und Weise, und da unterscheiden sich die einzelnen Vertreter der NSAR hinsichtlich Beeinflussung der COX-1 bzw. der COX-2. Diese COX-1 ist hauptsächlich im Bereich Magen, Darm, Uterus und Niere anzufinden. Die COX-2 im Bereich Niere, Herz, Muskel, im Bereich der Wundheilung spielt eine ganz essentielle Rolle. Durch Unterdrückung der COX-2 postoperativ, das heißt durch Einsatz von Diclofenac postoperativ, 3, 4, 5 Tage, kommt es nachweislich zu einer massiven Verminderung der Wundheilung. Das heißt, auch hier zu hinterfragen, welcher Patient braucht postoperativ wirklich ein Diclofenac. Und was ganz wichtig ist, und auch hier möchte ich Ihnen Daten zeigen, nicht vergessen, die COX-2 spielt auch eine Rolle im Bereich des Zentralnervensystems, im Bereich des Gehirns. Und durch eine Hemmung dieser COX-2 im Zentralnervensystem habe ich die Gefahr, dass durch NSAR wirkliche kognitive Verschlechterungen, Delir, erhöhte Krampfbereitschaft gegeben sind. Das bedeutet, durch diesen vielfältigen Ansatz der nichtsteroidalen Antirheumatika ist es jene Gruppe der Analgetika, die nachweislich die meisten Nebenwirkungen haben im Vergleich zu Metamizol, im Vergleich zu Paracetamol, im Vergleich aber auch zu den Opioiden. Sie müssen aufpassen aufgrund, wie also hier von den beiden Vorrednern ja schon eindrucksvoll dargestellt, vor allem gastrointestinale Nebenwirkungen, Magen-Darm-Blutungen, Colitis, Diarrhöen, die auftreten, aber auch immer mehr zunehmend Daten zu einer möglichen Verstärkung einer Thrombosewirkung, vor allem an Gefäßen, die bereits hier Läsionen haben, dass es dort zu ganz massiv erhöhtem Risiko für Schlaganfall, für Myokardinfarkt, ja auch für eine Verschlechterung der PRVK kommt. Es ist ganz essentiell, dass sie zu einer Dekompensation der Herzinsuffizienz führen können, Ödeme verstärken können, dass sie die blutdrucksenkende Wirkung sehr vieler Blutdrucksenker reduzieren können, beziehungsweise hier die angesprochenen Wundheilungsstörungen, die nicht zu vernachlässigen sind. Das heißt, bei vielen Patientengruppen sind sie sehr mit Vorsicht und wirklich nur so kurz wie notwendig, wenn ich wirklich eine entzündungshemmende Komponente brauche, einzusetzen. Das ist der alte, multimorbide Patient mit vorliegender Niereninsuffizienz, Nierenschädigung, Herzinsuffizienz bzw. Leberschädigung. Das sind kardiovaskuläre Erkrankungen zunehmend, und das ist bitte mit Vorsicht, immer in Bedachtnahme, Wundheilungsstörungen, die noch getriggert werden können. Hoppala, das war die falsche Seite. Ein paar Daten dazu, dass Sie also sehen, es gibt hier ganz rezente Daten zum Auftreten von NSAR und kardiovaskulären Problemen bzw. zerebrovaskulären Schäden. Hier sehen Sie, dass das sowohl bei Ibuprofen, bei Naproxen, bei Diclofenac ein großes Problem sein kann, nämlich wirklich ein großes Problem, dass es also hier zu ganz massiv erhöhtem Risiko von Insult kommen kann. Im Lancet, erst 2013 erschienen, eine Meta-Analyse von 280 Studien zum Einsatz von nichtsteroidalen Antirheumatikern. Und auch hier wieder ein ganz massiver Nachweis, dass es hier massiv zum Auftreten von Major Vascular Events kommt, dass die sich also hier vor allem dann auch in Form von Schlaganfall, erhöhter Mortalität, Verstärkung der Herzinsuffizienz, aber natürlich immer auch die gastrointestinalen Komplikationen, Perforationen, Obstruktionen, Blutungen hier darstellen. Und da gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen NSAR, je nachdem, ob sie mehr COX-1 oder COX-2 hemmen. Sie sehen das hier angeführt, dass also hier zum Beispiel das Diclofenac ein ziemlich selektiver COX-2-Hemmer ist. Das heißt, ich habe hier, wenn man sich hier anschaut, die Problematik, der erste Teil ist also hier die kardiovaskuläre Problematik. Dieser Teil umfasst hier die gastrointestinale Problematik und man sieht, desto mehr hier die COX-2-Hemmung vorliegt, desto mehr habe ich hier die kardiovaskuläre Prothrombose-Wirkung vorliegen und desto mehr hier die COX-1 beeinflusst wird, zum Beispiel bei Naproxen ist das der Fall, zum Beispiel bei Aspirin ab 500 oder 365 Milligramm ist das der Fall, dass es also hier zu ganz unterschiedlichen kardiovaskulären Risiken kommt. Hier haben Sie das Naproxen angeführt. Ganz wichtig bitte, Naproxen dosiert man mit zweimal täglich 500 Milligramm. Dreimal täglich 500 Milligramm ist bereits eine Überdosierung. Das heißt, Miranax bzw. Naproxen-Generika-Präparate hier zweimal täglich 500 Milligramm im Einsatz. Und Sie sehen hier eine wesentlich weniger auftretende kardiovaskuläre Beeinträchtigung als zum Beispiel durch Diclofenac. Diclofenac annähernd gleich mit den COX-7. Das heißt, ich habe hier eine sehr stark ausgeprägte COX-2-Hemmung. Auf der anderen Seite habe ich einen Patienten, wo Gastritis bekannt ist, wo bekannt ist, dass gastrointestinale Beschwerden vorliegen. Ja, dann setze ich natürlich in erster Linie hier die COX-2-Hemmer ein und damit auch das Diclofenac. Vielleicht ist das auch der Grund, warum in den Studien COX-7 versus hier Diclofenac nicht wesentliche Unterschiede hinsichtlich dem erhöhten Blutungsrisiko im Bereich des Gastrointestinaltrakts gezeigt worden sind. Ibuprofen, doch sehr, sehr beliebt. Hier ein Präparat, das sowohl hier im Gastrointestinalbetrakt als auch eigentlich kardiovaskulär nicht besonders gut abschneidet. Und gerade paradoxerweise, das ist das Präparat, das Sie als OTC-Präparat ohne Rezept in der Apotheke bekommen. Und es ist eine Frage der Dosis. Wenn ich hier 3-4 Mal täglich 400 Milligramm Ibuprofen nehme, ja, dann kann ich natürlich massiv mit diesen Nebenwirkungen rechnen. Die Ursachen für diese erhöhten Thromboserisiken, sehen Sie, sind vielfältig. Vor allem, wenn die Gefäße bereits geschädigt sind, kommt es zu einem erhöhten Prothromboserisiko, das also durch weitere Endothelialfunktionsschäden bzw. durch NO-Donatorenwirkung, durch erhöhten Blutdruck gegeben sind bzw. gleichzeitig auch durch Natriumretention, Volumensretention, durch eine Verminderung der Nierendurchblutung noch zusätzlich verstärkt werden. Sie kennen alle die Meldung vom Bundesministerium Ende des Jahres 2013, sie gilt noch immer. Und sie besagt, dass der Einsatz von Diclofenac bei Patienten, die nachweislich eine bestehende Herzinsuffizienz haben, die eine ischämische Herzerkrankung haben, beziehungsweise eine PAVK oder einen zerebrovaskulären Insult, dass bei diesen Patienten der Einsatz von Diclofenac kontraindiziert ist. Das ist kein ein Kave oder ein Vorsicht, es ist ein contraindicated use, wenn Sie es bei diesen Patienten einsetzen. Das ist etwas, was vom Bundesministerium ausgeschickt worden ist, eine rote Handmeldung, und die ist verbindlich. Das ist ganz essentiell, auch aus forensischen Gründen. Das gilt hier als Gesetz in Österreich und muss beachtet werden. Das, was leider der Fall ist, man unterscheidet hier nicht zwischen kurzfristigem Einsatz eines Diclofenacs, 1-, 2-, 3-mal Gabe und einer Dauertherapie. Und wenn man sich anschaut, wie die Datenlage ist, die diesem Statement zugrunde liegt, dann sehen Sie, das Ganze ist eine Riesen-Meta-Analyse aus 600 randomisierten klinischen Studien. Und jetzt muss man sich den Sukkus daraus hier ganz langsam hier vor Augen führen. Von 1000 mit Diclofenac über ein Jahr behandelten Patienten traten bei 3 ein schwerwiegendes vaskuläres Ereignis mit Mortalität auf. Also das heißt, ich habe Langzeitgabe über ein Jahr. Ich habe hier, wenn ich 1000 Patienten mit Diclofenac behandle, 3, bei denen es wirklich zu einem Tod gekommen ist, zur erhöhten Mortalität. Das hat zu diesem Statement geführt. Wie gesagt, es ist aber hier nicht eindeutig angegeben, dass ein kurzfristiger Einsatz von Diclofenac eigentlich nichts bringt. Und ich kann Ihnen nur mitgeben, einfach auch der Klagefreudigkeit der Angehörigen und der Patienten vorsichtig mit dem Einsatz von Diclofenac bei Patienten mit kardiovaskulären Vorgeschichten sind. Das Paradoxe ist zum Beispiel ein Xepho-IV, ebenfalls ein selektiver COX-2-Hämmer, der wahrscheinlich genau die gleichen kardiovaskulären Nebenwirkungen hat, hat diese roten Handmeldungen nicht, weil es dazu die Datenlage gar nicht gibt und Sie damit eigentlich, wenn Sie ein Xepho nehmen, postoperativ, der Patient entwickelt danach einen Schlaganfall, hier forensisch kein Problem haben. Das ist ein bisschen eine paradoxe Situation. Es gibt dazu aus 2014 ebenfalls Daten, also es geht weiter, es wird in diese Richtung immer mehr geforscht. Auch stabile Patienten mit also stabiler arteriothrombotischer Erkrankung sind mit einem hohen Risiko behaftet, wenn NSAR-Gabe hier vorliegt, dass sie wirkliche Events hier entwickeln. Und in Publikation jetzt ebenfalls eine Arbeit mit 80% erhöhter Rate an Auftreten von tiefen Beinvenenthrombosen durch Gabe von NSAR und ich kann nur aus den eigenen Erfahrungen durch meine klinisch-pharmazeutische Tätigkeit im Donauspital sagen, wir hatten eine Patientin, die aufgrund eines Bandscheibenvorfalls, sie war gar nicht alt, ich glaube, die war nicht einmal noch 50, aufgrund eines Bandscheibenvorfalls, der für sie sehr schmerzhaft war, einen extremen Abusus von NSAR hatte. Die hat einfach alles geschluckt, was sie gefunden hat, von Freunden empfohlen bekommen hat, hier über die Apotheke bekommen hat und die ist mit einem massiven Insult eingeliefert worden. Bekannt bei ihr war nur, dass sie früher immer wieder rezidivierende TVDs hatte. Das heißt, es gab hier ein erhöhtes Thromboserisiko und die Patientin hat einen massiven Mediainsult allein durch NSAR-Abusus entwickelt. Also da wird es noch sehr viel in die Richtung Forschung geben. Vielleicht ein ganz anderer Aspekt, ich habe schon am Anfang erwähnt, es ist natürlich auch bitte zu beachten, dass die NSAR eine ZNS-Wirkung haben und dass sie die zentrale COX-2 ebenfalls hemmen. Das heißt, es ist keine Seltenheit, dass man hört, dass die Patienten unter einem Diclofenac, sei es Rapid, sei es hier einem Retardierten, auf einmal ihnen berichten, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, mir verschwimmt alles, ich tue mir schwer beim Autofahren, ich habe einfach das Problem, ich fühle mich, wie wenn ich auf einer Wolke schwebe. Und das ist also hier wirklich in einigen Berichten hier beschrieben, eine sehr gute Internetseite, wenn Sie sich für Pharmakovigilanz und für Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen interessieren, ist jene von der AKDAE, das ist die Deutsche Ärztekammer, die sich Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die sich ganz intensiv mit aller Sammlung der UAWs europaweit beschäftigt, die analysiert und versucht hier zu eruieren, was steckt da dahinter und dass da also hier sehr viele Fälle von kognitiver Beeinträchtigung bis hin zum Delir unter Ibuprofen vor allem, aber unter einer Standarddosierung beschrieben sind, sehr wohl auch unter Diclofenac. Und wenn Sie jetzt hier unser so beliebtes Neodolpasse hernehmen und hier Diclofenac haben mit der zentralen COX-2-Hemmung und damit Beeinflussung hier und erhöhten Delirrisikohäufigkeit und Sie kombinieren das Ganze noch im Neodolpasse mit einem Orphenadrin-Citrat, einem Anticholinergikum, ja dann ist ganz klar, wenn Sie einen prädementen Patienten haben, einen Dementen, einen Patienten, der schon eine zentrale Acetylcholin-Mangel vorliegen haben, ja dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ein Delir entwickelt und massiv mit einer Verwirrtheit oder Agitation reagiert, sehr, sehr groß. Das heißt, es ist zu hinterfragen, welcher Patient profitiert wirklich von einem Neodolpasse. Übrigens, dieses Präparat gibt es hier in Österreich und ich glaube in einem Land nach Europa, sonst nirgends auf der Welt. Und es ist wirklich zu hinterfragen, wo ist der Benefit und wo ist das Risiko von diesem Präparat. Damals im Jahre 2012 haben wir für das Donauspital so ein bisschen einen Therapiepfad entwickelt, dass wir gesagt haben, besonders KV-Patienten über 65, wenn ich unbedingt Diclofenac brauche, und das war eben vor der roten Handmeldung, und der eingeschränkten Einsatz von Diclofenac haben wir gesagt, okay, ich nehme eine Ampulle Diclofenac 75 Milligramm in eine Nazelkurzinfusion und bei Bedarf, wenn ich wirklich eine muskelrelaxierende Komponente gebe, dann nehme ich, wenn es der Patient von der Blutdruckkomponente her verträgt, ein Sirtalut dazu unter Überwachung des EKGs, weil es QT-Zeitverlängerung machen kann. Das war also hier die Unterscheidung junger Patient und alter Patient. Allerdings, wie gesagt, jetzt mit der Zusatzeinschränkung, dass das Neodolpasse unabhängig vom Alter bei Patienten mit vorbestehender KHK, Herzinsuffizienz, Schlaganfall und BAVK eine Kontraindikation hat. Das gilt genauso für die Orthopädie, für die Unfall- und das gilt für die Notfallambulanz, wo ich gesehen habe, auch im AKH einen extremen Einsatz dieses Präparates. Einfach nur so zu hinterfragen. Was gibt es noch für andere zum Abschluss klinisch relevante Interaktionen, die sich sowohl auf pharmakodynamischer als auch pharmakokinetischer Ebene abspielen? Das heißt einerseits synergistischer Wirkeffekt, auf der anderen Seite, wie schaut es aus mit der Niere, wie schaut es aus mit der Leber? Gibt es hier über Plasmaproteinbindungen eine Interaktion? Bleiben wir zunächst einmal bei der Pharmakodynamik. Zusammengefasst, wo muss ich aufpassen? Ihnen bekannt, dass die NSAR über eine Hemmung der Prostaglandin-Biosynthese eine Verminderung der Nierendurchblutung machen und daher zum akuten Nierenversagen führen können. Wenn Sie das nun kombinieren mit Arzneimitteln, die ebenfalls über diesen Wirkmechanismus hier eine Minderung der Durchblutung der Niere bewirken können, dann ist ganz klar, dass damit das eine Erhöhung des Risikos für ein akutes Nierenversagen mit sich bringt. Also vor allem in der Triple-Kombination ACE-Hemmer plus zusätzlich ein Thiazid und ein NSAR erhöht das Risiko massiv für ein akutes Nierenversagen. Es gibt dazu auch Studien im British Medical Journal, dass also hier aufgezeigt worden ist, dass sehr, sehr ein hoher Anteil, nämlich 30% der Fälle von akuten Nierenversagen zurückzuführen sind auf so eine vor allem Triple-Kombination ACE-Hemmer, Sartane, Thiazide plus zusätzlich dann noch ein NSAR. Und das ist keine Seltenheit. Jetzt muss ich schauen, ob ich da wieder zurückkomme. Ja. Die Blutdrucksenkung wird vermindert, weil hier die NSAR durch das, dass sie hier Natrium zurückhalten, Wasser zurückhalten, über SCADH eine Hyponatremie triggern können, auch gleichzeitig Ödeme verstärken, die Wirkung der Diuretika antagonisieren und auf diese Art und Weise auch den Blutdruck erhöhen können und eine Herzinsuffizienz verschlechtern können. Alles bekannt. Eine Hyperkaliämie, vielleicht nicht so sehr bekannt, vor allem bei Diabetespatienten in Kombination wieder mit ACE-Hämmern, Sartanen bzw. mit Spironolakton, Gefahr wirklich lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen durch klinisch signifikante Hyperkaliämien. Das Blutungsrisiko, heute auch schon beim Oberarzt Schmidt, hier ausführlich beschrieben, in Kombination mit SSRI, in Kombination mit Marcomar und Sintrom, aber natürlich bitte auch mit Xarelto, mit Eliquis, mit dem Pradaxa und auch den neueren, noch nachfolgenden oralen Antikoagulantien, den sogenannten NOAX, ein Riesenproblem und eigentlich eine relative Kontraindikation. Vergessen Sie nicht auf die Neurotoxizität der NSAR, auch in Kombination mit Antibiotika. Gerade die Gruppe der Quinolone, die NMDA-Rezeptorantagonisten sind und auf diese Art und Weise die Kampfschwelle massiv reduzieren können. Durch die gleichzeitige Verabreichung von NSAR ist bekannt, dass die Gefahr, dass die Patienten krampfen, dass sie agitiert werden, dass sie total delirant werden, enorm erhöht ist, vor allem wenn der Patient alt ist. Also auch hier eine Kombination, die nicht ideal ist. Also Sie sehen, das sind einige an Interaktionen von der pharmakodynamischen Seite her und nur so einfach zum Nachdenken. Das ist keine Seltenheit, dass Sie Patienten begegnen, die solche Kombinationen haben. Eine Dame wird aufgenommen, sie ist 78 Jahre alt mit reduziertem Allgemeinzustand, sie ist zu Hause synkopiert, ist gestürzt, hat massiv Schmerzen, wird nun aufgenommen, bekannt ist eine Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, Hypertonie, eine Depression mit Schlafstörungen, aufgrund auch der Schmerzsymptomatik verstärkt, ein Typ-2-Diabetes und Ödeme. Bei der Aufnahme sieht man schon, die Nierenfunktion ist etwas eingeschränkt, sie hat Schmerzen. Sie klagt über Schmerzen, sie ist in der Aufnahmestation. Würden Sie so einem Patienten mit Kalium 5,0, sofern Sie gleich ein Labor haben, würden Sie dem ein Neodolpasse anhängen, beziehungsweise dieser Dame? Ich kann nur warnen davor. Das heißt, es ist ganz wichtig zu wissen, welchen Patienten gebe ich ein NSAR. Gerade solche Patienten, und ich hoffe, dass Sie das auf einer Aufnahmestation oder auf einem Unfall auch alles wissen, was die Patienten einnehmen. Denn wissen Sie das nicht und denken sich, ich hänge mal eine Neodolbasse an oder ein Diclofenac und schaue es, wie es dem Patienten geht. Und der Patient entwickelt einen Insult und es war bekannt, dass er bereits einen Insult hatte beziehungsweise Medikation hatte, die eine Kontraindikation mit NSAR darstellen, dann kann es massiv forensische Probleme geben. Das heißt, so einer Patient, die mit Pradaxa, Citalopram läuft, die hier nachweislich Sedaquaron hat für ihr Vorhofflimmern, kardiovaskuläre Probleme hat, eine Herzinsuffizienz hat, damit enorm Hochrisiko ist für erhöhte Thrombosen einerseits, auf der anderen Seite aber auch ein erhöhtes Blutungsrisiko im Gastrointestinaltrakt hat, durch ihren PPI sogar noch also hier die Chance hat, eine massive Colitis zu entwickeln und Durchfälle, ist kein Kandidat für ein nicht steroidales Antirheumatikum. Ja, das Blutungsrisiko durch NSAR wird enorm verstärkt durch verschiedene Medikamente, die über ganz verschiedene Mechanismen an dem Thrombozyten angreifen können. Wir haben heute schon gesehen, Clopidogrel, Aspirin, SSRI spielen hier eine ganz essentielle Rolle. Dazu gibt es auch gute Daten, vor allem von Dabacho oder Dabajo eigentlich genau genommen, einem Spanier, der sich damit intensiv beschäftigt hat und der aufgezeigt hat, vor allem die Kombination hier ganz rechts, aus NSAR plus SSRI führt zu einem bis zu 15-fach erhöhten Risiko für Blutungen, 17-fach sogar hier erhöht. Und es ist so, dass durch die gleichzeitige Gabe von PPIs in einer Prophylaxedosis zwar die Zahl der Magenblutungen reduziert werden kann, aber auf der anderen Seite die Gefahr von massiven Schädigungen im Bereich des Dickdarms bzw. also des Kolons massiv zunimmt. Und das ist hier dann auch heute schon angesprochen worden, sogar bei gesunden Probanden bitte, nach 2 Wochen Therapie 75% Mukosaschäden, wenn die Patienten ein NSAR, in diesem Fall hier Naproxen bzw. Celecoxib, in der Kombination mit PPIs genommen haben. Das ist ganz eindeutig, dass also hier die PPIs verstärken, das Potenzial der Schädigung der Mukosa, die durch die NSAR bekannt sind. Und das ist eben das Fatale und das ist für mich die Conclusio, nicht steroidale Antirheumatika, so kurz wie notwendig bei wirklich vorliegenden Entzündungsschmerz einzusetzen, weil da hilft ansonsten nur das Cortison. Das ist eine Interaktion, die sehr einfach nachzuvollziehen ist, auch durch Ihre Frage, nämlich durch die einerseits reversible und irreversible Hemmung der Zyklooxygenase, eigentlich des Thromboxan A2. Das Aspirin hemmt irreversibel die Thrombozytenaggregationshemmung bis zu 5 Tagen. Das Aspirin hat eine sehr geringe Halbwertszeit im Blutplasma und schwimmt sehr schnell, also muss sehr schnell an dem Thrombozyten andocken, um damit dort an dem Thromboxan A2-Rezeptor hier eine irreversible Hemmung einzugehen und den Thrombozyt zu verhindern, dass ein anderer Thrombozyt hier sich verbindet, verknüpft und also hier eine Aggregation stattfindet. Wenn ich zuvor ein Ibuprofen nehme, dann ist dieses Ibuprofen leider schneller an den Thromboxan A2-Rezeptoren. Also ich nehme in der Früh zum Beispiel ein Serectil und so wie es ja oft eigentlich eingeführt ist, zu Mittag ein Aspirin 100 Milligramm. Dann dockt das Ibuprofen an den Thromboxan A2-Rezeptoren an. Das Aspirin zum Mittag schwimmt vorbei, weil die Rezeptoren sind ja noch blockiert. Am Abend ist aber das Ibuprofen schon längst wieder weg und damit habe ich keine Thrombozytenaggregationshemmung, die irreversibel ist. Deswegen bitte, damit Sie wirklich einen Schutz haben vom Aspirin 100 Milligramm, unbedingt das Aspirin 100 Milligramm in der Früh nehmen, sollte eine gleichzeitige kurzfristige Einnahme von Ibuprofen notwendig sein. Wie gesagt, sehr mit Vorsicht ausgedrückt, immer hinterfragen, ist es notwendig, zu einer Aspirin 100 Milligramm Gabe gleichzeitig ein Ibuprofen zu geben, weil natürlich pharmakologisch gesehen das Blutungsrisiko hier steigt. Und zum Abschluss noch ein paar Dinge hinsichtlich der Pharmakokinetik. Also was machen die NSAR im Körper, wenn sie sich durch den Körper bewegen? Auf was muss ich aufpassen? Etwas, was hier noch nicht angesprochen ist, was aber auch essentiell ist, und der Herr Oberarzt Schmidt bereits hier in seinem Vortrag ja ganz eindeutig hier hervorgehoben hat, ist die Retardpräparate. Ein Diclofenac-Retard bedeutet, dass dieses im Bereich des Zwölffingerdarms liegen bleibt und kontinuierlich an einer Stelle ständig hier Diclofenac abgibt, bis über 24 Stunden. Damit ist die Gefahr von Läsionen des Darms enorm groß. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum man eigentlich den Vorteil des Diclofenacs, nämlich der kurzen Halbwertszeit und damit der sehr kurzen Verweildauer im Magen-Darm-Trakt und geringen Schädigung, lokalen Schädigung der Schleimhaut hier nicht ausnutzt und sagt, ich gebe doch lieber dreimal am Tag ein Diclofenac 50 Milligramm, wieder mit dem Zusatz so kurz wie notwendig, als ein Diclofenac-Retard 100 Milligramm pro Tag, wo einfach hier bei dem Retardierten die Gefahr besteht, viel mehr Schleimhautläsionen davonzutragen. So viel im Bereich zur Resorption. Im Bereich der Plasmaproteinbindung, das ist essentiell im Bereich Makomar. Makomar wird aus der Plasmaproteinbindung verdrängt und damit habe ich die Gefahr, dass INR-Wert Anstieg und erhöhte Blutungsgefahr vorliegt. Im Bereich des Zytochromsystems gibt es eine geringfügige Beeinflussung über Zytochrom 2C9 und damit wären Interaktionen möglich. Wesentlich wichtiger ist aber die Beeinflussung über die Niere. Nehmen Sie eine PCB-Patientin zum Beispiel, die auf Methotrexat eingestellt ist, durch die gleichzeitige Gabe von nichtsteroidalen Antirheumatikern, und das betrifft alle, kommt es zu einer massiven Kumulation von Methotrexat, Ebetrexat zum Beispiel auch, hier ist nur das Generikum davon, und Methotrexat hat eine geringe therapeutische Breite, hat eine hohe Toxizität und dadurch die Gefahr, dass es hier zu massiv einer Agranulozytose kommt, dass massiv eine Gefahr einer Leberschädigung vorliegt. Deswegen Vorsicht, das wird manchmal der Fall sein, denn PCB-Patienten haben Schmerzen, haben einen akuten Entzündungsschub, es muss gegeben werden. Vorsicht vor allem bei jenen Patienten, die eine relativ hohe Wochendosis von Methotrexat haben. Zusammenfassend, die nichtsteroidalen Antirheumatika sind deswegen so beliebt, weil sie sehr rasch wirken, weil sie entzündungshemmend sind. Ich glaube, es gibt niemand von uns, der nicht ein Pacemet bzw. ein Aspirin 500 Milligramm zu Hause hat oder wenn man Kinder hat, auch hier den Nuriflex-Saft zu Hause hat. Das heißt, wir sind damit konfrontiert, dass wir NSAR einnehmen. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass die Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika jene Analgetikergruppe ist, die im Vergleich zu den anderen Analgetikern die meisten Nebenwirkungen hat. Nicht nur, wie schon vorher auch angesprochen, bei den kranken Patienten, sehr wohl auch bei den Gesunden, wenn ich zu wenig trinke, kann ich mir rasch die Niere damit also hier zusammenhauen. Das heißt, es ist wirklich ganz essentiell, diese Nebenwirkungen alle zu kennen, um damit so kurz wie notwendig gezielt diese Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika einzusetzen. Hier noch aus der Fachinformation die absoluten Don'ts, wo Sie hier eine Kontraindikation haben für nichtsteroidale Antirheumatika und die sollten möglichst aus forensischen Gründen wirklich berücksichtigt werden. Das heißt, Clearance unter 30 Milliliter pro Minute ist eine Kontraindikation, PAVK, Myokardinfarkt und KHK, eine Herzinsuffizienz, ein Schlaganfall, eine entzündliche Darmerkrankung bzw. eine akute oder rezent stattgefundene gastrointestinale Blutung und eventuell auch Analgetika-Asthma-Syndrom. Damit herzlichen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben und zugehört haben. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich alle drei noch sehr gerne zur Verfügung. Dankeschön.